Ja, danke, Irmi, für diese Hinführung und die Erinnerung auch daran, was wir letzte Woche schon gehört haben. Wir haben uns mit Sehnsucht beschäftigt am Anfang letzter Woche. Also wer mich nicht kennt, Mona Liebelt, bin Pastorin hier. Ich freue mich, euch zu sehen, dich zu sehen, neue Gesichter zu sehen, alte Gesichter zu sehen. Das ist richtig schön. Vergangenen Sonntag ging es um einen Text aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose. Mose hatte eine Sehnsucht, und zwar hat er sich nach Gottes Herrlichkeit gesehnt. Er bat Gott darum, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Mose kam dem Ganzen auch ziemlich nah, aber so ganz durfte er die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Diese Herrlichkeit, nach der sich Mose sehnte, die haben wir letzte Woche versucht, ein bisschen zu ergründen. Und wir haben zwei Worte in der Bibel gefunden. Einmal im Alten Testament auf Hebräisch Kavod und im Neuen Testament das griechische Wort Doxa. Das sind zwei Worte, die Herrlichkeit versuchen zu beschreiben, zu umschreiben. Und ihr seht darunter ein paar kleinere Begriffe auf Deutsch. Schwere, Ehre, Pracht, Ansehen, Ruhm, Glanz. Keins dieser Worte beschreibt wirklich, was Herrlichkeit ist. Es sind alles Versuche. Und wenn wir darüber nachdenken, mal, warum das so ist, ist es eigentlich auch logisch, weil nämlich wir ja versuchen, Gottes Wesen zu ergründen. Und wenn wir das mit einem Wort tun könnten, dann wäre er nicht so groß, wie er nun mal ist. Ich muss noch eine Sache richtigstellen. Diejenigen von euch, die letzte Woche da waren, es kamen auch zwei Personen nach der Predigt auf mich zu. Ich habe mich ein bisschen in Rage geredet und habe dann etwas falsch wiedergegeben, was nicht so war. Das muss ich natürlich einmal richtigstellen. Es war nicht Mose, der dem Volk Israel das goldene Kalb gewährt hat, sondern sein Vertreter Aaron. Das haben mindestens zwei von euch gemerkt. Und da bin ich dankbar für. Also bitte wieder, wenn ich was falsch wiedergebe. Das zeigt mir auch, dass ihr zuhört. Das freut mich natürlich. Mose hat sich nämlich total geärgert, als er runterkam vom Berg Sinai. Er hat dann das Kalb zerschlagen und ich habe den Vers dann auch nochmal gelesen mit einer Person. 2. Mose 32, Vers 20. Das Kalb wurde zerschlagen, zermahlen, das war ja aus Gold, in Wasser gelöst und dann den Israeliten zum Trinken gegeben, sodass es das wurde, was sie ausschieden. Und das sollte zeigen, wie nichtig irdische Güter sind, egal wie golden und Diamanten prächtig sie auch sind, sie sind letzten Endes das geworden, was das Volk ausschied. Im Kontrast hierzu habe ich euch dann gefragt, wonach ihr euch das letzte Mal gesehnt habt. Und ich glaube, Irmi, ein Sehnsuchtsort von dir ist diese Aussicht da im Hochschwarzwald. Ich habe versucht, euch ein bisschen hervorzukitzeln mit dem Thema Sehnsucht, zu fragen, wann wart ihr vielleicht mal so richtig verliebt? Richtige Sehnsucht nach einer Person. Man hat gerade sich voneinander getrennt und will eigentlich sich sofort wiedersehen. Die Sehnsucht war bei Mose total stark, eben nach dieser Herrlichkeit Gottes. Wir sind diesen Spuren gefolgt und letzten Endes haben wir aber festgestellt, Mose kommt nur bis zu einem gewissen Punkt. Er durfte die Nähe der Herrlichkeit erleben, weil Gott ihn in einer Felsspalte geborgen hat. Und sogar auch noch, dann Gott hat dann noch seine Hand über ihn gehalten, als er vorbeigezogen ist. Und dann durfte Mose ihn von hinten sehen, aber näher ist er der Herrlichkeit nicht gekommen. Kurze Zeit später verbringt Mose dann 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai und als er zurückkommt, glänzt sein Gesicht so sehr, weil er nämlich so viel Zeit in Gottes Nähe verbracht hat, ohne die Herrlichkeit wirklich face-to-face zu sehen, glänzt sein Gesicht so sehr, dass er von den Israeliten gebeten wird, doch bitte eine Maske oder einen Schleier anzuziehen, damit sie davon nicht so erschrecken. Und das tut er dann auch und der Glanz vergeht aber auch nach irgendeiner Zeit dann auch wieder. Wir haben in diesem alten Text Jesus Christus entdeckt. Und zwar im Felsen. Gott sagt zu Mose, komm, ich helfe dir, du kannst doch noch ein bisschen näher kommen, ich stelle dich da auf den Felsen. Und dann später werde ich dich in der Felsspalte bergen. Und es ist nicht Jesus in der menschlichen Gestalt, das passiert erst tausende Jahre später, aber es ist ein Hinweis auf Jesus und deshalb ist es auch so spannend, das Alte Testament zu lesen, weil wir in jedem Kapitel Hinweise auf Jesus Christus finden. Vielleicht willst du dich auf diese Spur mal begeben, vielleicht bist du so ein bisschen forschend veranlagt. Ich ja nicht, aber der Ben total. Ja, aber kann ja sein. Wir haben Jesus entdeckt. Und nun spulen wir vor, tausende Jahre vor. Letztes Mal war meine Bibel aufgeschlagen an dieser Stelle hier vorne. Zweites Buch Mose, ungefähr hier. Und jetzt schlagen wir weiter und hören wieder etwas von Gottes Herrlichkeit. Wir spulen ins Jahr 55 nach Christus. Jesus war auf der Erde, in menschlicher Gestalt war er. Gott war Mensch geworden, Jesus ist gestorben, auferstanden und 40 Tage nach der Auferstehung in den Himmel aufgefahren zu seinem Vater. Aber nichts ist mehr, wie es war. Eine neue Zeit ist angebrochen, Gottes Reich auf Erden. Und die Gemeinde Christi wächst, es kommen immer mehr Menschen zum Glauben an ihn. Menschen finden diesen Glauben, bekommen ihn geschenkt, erleben Gnade und Barmherzigkeit am eigenen Leib. Diese Gnade und Barmherzigkeit, das ist auch das, was Gott zu Mose sagt. Übrigens, das ist mein Name, den will ich vor mir herrufen. Gnade und Barmherzigkeit. Diese Gnade und Barmherzigkeit machen Gottes Wesen aus. Gott hat sich nicht geändert. Also er ist hier immer noch derselbe, wie auch schon im zweiten Buch Mose. Aber die Vorzeichen haben sich geändert und wir werden da gleich mal hineinschauen, was ganz genau ich damit meine. Denn der Mensch muss nichts mehr leisten. Er muss nichts mehr leisten, um in Gottes Nähe zu kommen. Vergehen sind vergeben, die Gnade ist für jeden in direkter Begegnung mit Gott erfahrbar. Was für die Israeliten damals noch unvorstellbar war, das ist nun Realität. Und jetzt schauen wir uns den Bibeltext an, den der Apostel Paulus an die Korinther, an die Gemeinde in Korinth schreibt. Dazu gleich mehr. Ich lese den Text zweimal vor. Wer mag, kann ihn an der Wand mitlesen oder in seiner eigenen Bibel. 2. Korinther 3, 17 und 18. Der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Das, was bei Paulus sehr hochtheologisch klingt, wie ich finde, das müssen wir uns vor Augen malen, das war für Paulus wirklich die Realität. Das war nicht nur eine theologisch kluge Antwort, sondern das, was er erlebte. Paulus war ein unheimlich brillanter Missionar. Er erlebt in dieser Zeit, als er den Brief schreibt an die Korinther, eine nicht so leichte Zeit. Paulus reiste durch den ganzen Mittelmeerraum und gründete ganz viele Gemeinden, unter anderem eben auch in der griechischen Hafenstadt Korinth. Und dann zieht er weiter und die Gemeinde ist dort, sie wächst und wächst. Und in der Zeit, wo er weg ist, kommen so sogenannte Superapostel dorthin und verdrehen die Botschaft Christi, machen sie zu etwas Exklusivem und reden auch Paulus und seinen Dienst schlecht. Das bekommt er mit und es beschäftigt ihn und er hat das Gefühl, er muss sich und seinen Dienst vor allem auch und seine Berechtigung als Apostel und als Missionar rechtfertigen. Und das macht er im 1. und 2. Korintherbrief. Da geht es ziemlich ab in Korinth in der Gemeinde. Und er kommt jetzt im 2. Brief, der einige Zeit später geschrieben wird als der 1., auch zum Thema der Bund Gottes mit den Menschen. Und da geht es ganz viel um das, was wir im 2. Buch Mose gelesen haben. Deshalb die Verknüpfung. Er kommt auf das Treueversprechen Gottes mit uns und er erläutert, dass das Volk Israel nicht gesehen hat, wie Gott wirklich ist. Immer nur so ein bisschen. Und dass das Volk Israel das bis heute auch nicht tut, weil sie nicht den Geist Gottes empfangen haben, weil sie keine Nachfolger Jesu Christi sind und alles, was sie hören und uns sehen, immer nur mit einem Schleier vor Augen wahrnehmen und so Gottes Herrlichkeit auch nicht unverhüllt erkennen können. Wir aber dürfen das, so schreibt er. Wir dürfen die Herrlichkeit Gottes unverhüllt und ohne Schleier sehen. Unser Abschnitt besteht ja aus zwei Versen, Vers 17 und 18, und ich möchte da ein bisschen durchgehen und schauen, wie wir da mehr verstehen von diesen herausfordernden Sätzen. Und zwei Verse sind vielleicht wenig, aber für heute mehr als ausreichend. Der Herr wirkt durch seinen Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Freiheit von was? Das Wort Freiheit hat in diesem Zusammenhang natürlich auch mit dem Volk Israel immer die Verknüpfung, dass sie gefangen waren. Also sie waren wirklich gefangen in Ketten, sie waren versklavt, sie waren Knechte. Am eigenen Leib waren sie gefangen. Das erlebst du und ich, das erleben wir jetzt nicht so wirklich, aber wir erleben auch Knechtschaft, Dinge, die uns knechten. Und hier ist aber dann der Kontrast, der Geist, der macht uns frei, der herrscht in Freiheit. Und dort, wo er ist, da herrscht nicht die Knechtschaft, sondern die Freiheit. Und ich habe mich gefragt, wovon wir frei werden können. Wovon wir durch den Geist frei sind. Wir sind frei von Angst oder Furcht, wie auch immer du es sagen möchtest. Denn der Geist Gottes, der in uns lebt, der befähigt uns, voller Vertrauen zu sagen, aber lieber Vater. Aber lieber Vater. Ich weiß nicht, wie du deinen Vater nennst oder genannt hast. Ich nenne meinen Vater Papa. Und das ist ja ein sehr vertrauensvolles Wort. Ein Wort voller Liebe und Zuneigung. Der Jakob, mein Sohn, der ist anderthalb, der sagt auch Papa zu mir. Es ist verwirrend, wenn beide Eltern so viel zu Hause sind. Papa mal Mama. Aber Papa und Mama sind für ihn Worte, die sind einfach voller Vertrauen. Das ist die Person, wo er hin möchte, um Trost zu bekommen, wo er sich richtig wohlfühlt. Also der Geist Gottes befähigt uns, zu Gott zu sagen, aber, das ist das, was die Kinder, die Hebräisch als Muttersprache haben, nämlich als erstes sagen. Also es ist immer irgendwie so ba, 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 ba und Papa und aber sind ja auch nicht so weit auseinander. Du darfst zu Gott Papa sagen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich finde es manchmal befremdlich, wenn Leute beten, Papa Gott. Aber ganz ehrlich, so, wenn wir jetzt die Bedeutung dessen uns auf der Zunge zergehen lassen, ist das genau das, wozu wir befreit sind. Zu absolutem Vertrauen ohne Furcht. Wir sind durch den Geist auch frei von Sünden. Wenn wir Jesus folgen und Anteil haben an dieser Herrlichkeit, damit geht es gleich in Vers 18 weiter, dann können wir mit seiner Hilfe bewusst Nein sagen zu Sünde. Ein, so bin ich nun mal, so war ich immer schon, das zählt nicht mehr. Du darfst mit Jesu Hilfe bewusst Nein sagen zur Sünde. Der Geist Gottes schenkt dir diese Freiheit. Er schenkt dir auch die Freiheit, dich nicht um dich selbst zu drehen. Das ist eine starke Botschaft. Der Geist Gottes, der schenkt uns Freiheit von Vergänglichkeit. Noch stöhnen wir unter der Vergänglichkeit unseres Körpers. Der eine mehr, der andere weniger. Das hat häufig mit dem Alter zu tun, aber auch nicht immer. Auch junge Menschen können schon krank werden. Oder vielleicht hast du auch schon ganz lange eine Krankheit, an der du auch schon lange leidest. Wir leiden auch an der Vergänglichkeit, weil wir merken, es sterben auch Menschen, die wir lieben. Oder sie erkranken ganz plötzlich. Und die Vergänglichkeit unseres Körpers und auch unseres Geistes werden uns sehr bewusst und kommen uns sehr nah. Und das macht uns im Hier und Jetzt Angst. Aber durch den Geist des Herrn dürfen wir wissen, dass diese Vergänglichkeit nicht das letzte Wort hat. Denn wir sind ihr nicht mehr als Knechte unterworfen, weil in Ewigkeit kein Schmerz mehr sein wird und keine Vergänglichkeit mehr unserer Körper. Und das ist die Hoffnung, die der Geist des Herrn uns bringt. Der Geist bringt uns auch Freiheit zum Lieben. Wir dürfen großzügig lieben. Wir müssen nicht knauserig umgehen mit unserer Liebe und mit unserem Erbarmen auch anderen Menschen gegenüber. So nach dem Motto, eine gute Tat, für heute bin ich fertig. Das hat mal jemand zu mir gesagt, der mir an der Kasse eine Tüte geschenkt hat. Ich dachte, ja, okay, das ist natürlich eine gute Tat. Das fand ich irgendwie spannend. Aber wir sind frei, überschwänglich zu lieben. Und überschwänglich lieben, das bedeutet für mich auch immer mal wieder, mich selbst zurückzustellen. Das erlebe ich im Alltag ganz oft mit meinen Kleinkindern, da überschwänglich zu lieben, auch über Erschöpfung hinweg und auch über Genervtsein hinweg, das fordert mich. Aber der Geist Gottes befähigt mich dazu und dafür bin ich unendlich dankbar. Denn ich muss es nicht selber tun. Der Geist Gottes wirkt es in mir. Wir sind auch frei vom Gesetz. Das hat wieder mit dem Volk Israel zu tun, denn das stand ja unter dem Gesetz und auch unter seiner Macht. Und durch Jesus sind die Gesetze nicht aufgehoben, das wird im Neuen Testament mehrfach betont, aber die Macht des Gesetzes ist aufgehoben, denn Jesus hat das Gesetz erfüllt und bringt uns einen neuen Bund. So stehen wir jetzt nicht mehr unter diesem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir gehen mal weiter in Vers 18. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht. Im Griechischen steht hier Doxa. Und wie in einem Spiegel. Es beginnt mit wir alle. Diese Formulierung ist kein Zufall, irgendwie so ein Lückenfüller, ein zufälliger, irgendwie so eine Formulierung. Nein, das meint wirklich uns, die wir zum neuen Bund gehören. Das ist auch ein Gegenüberstellen zu denjenigen, die zum alten Bund gehören, also Mose und dem Volk Israel. Damals war die Herrlichkeit, wie ich ja schon betont habe, dieser einen Person vorbehalten, nämlich Mose. Und selbst der durfte es nicht ganz sehen. Das Volk erschrak vor diesem Glanz. Aber jetzt gilt die Herrlichkeit allen. Es gibt da keine Abstufung mehr. Das, was viele auch als Anstoß sahen zur Zeit Paulus, da war er ganz sicher, Jesus ist gekommen, um mit der Menschheit Frieden zu schließen. Er machte gar keinen Unterschied zwischen alt und jung, arm und reich, zwischen den Ethnien oder den Völkern. Er machte da keinen Unterschied. Wir alle Menschen dürfen die Herrlichkeit sehen, wenn wir zum neuen Bund gehören. Und wir dürfen das mit unverhülltem Gesicht. Das ist natürlich auch wieder ein Rückgriff auf das, was Mose erlebt hat, weil er sein Gesicht verhüllt hat. Das habe ich ja bereits erwähnt. Diese Verhüllung war jetzt nicht mehr notwendig. Und der Spiegel, da setzt Paulus noch ein Bild oben drauf, das soll deutlich machen, dass wir die Herrlichkeit so sehen, wie sie wirklich ist. Ohne Schleier, ohne Filter, ohne Zensur, ohne Überarbeitung. Wir Menschen schauen vielleicht manchmal gar nicht so super gerne in den Spiegel, weil er so ehrlich ist. Ja, also ich weiß nicht, wie das dir heute Morgen ging, als du in den Spiegel geschaut hast. Ich kenne auch Menschen, die schauen gar nicht so ganz genau in den Spiegel. Das haben sie sich so angewöhnt. Oder vielleicht auch nur ihr Gesicht und schauen sich ihren Körper im Spiegel gar nicht an. Reflektier mal, wie du das machst. Das ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Aber der Spiegel ist ja wirklich sehr ehrlich. Der zeigt uns genau das, was davor steht. Und das soll auch dieses Bild zeigen. Und zwar, wenn wir ein Licht auf einen Spiegel werfen, dann kommt es so zurück. Und spiegelt das Licht in derselben Kraft zurück. Ein bisschen wie der Mond. Das ist ein bisschen abgeschwächt natürlich, weil der Mond nicht so heiß ist wie die Sonne, aber deshalb wisst ihr jetzt auch, wie es zu diesem Bild kam. Der Mond leuchtet nicht von alleine. Der Mond leuchtet, weil die Sonne ihn anleuchtet und wir in der Nacht besser sehen können, weil der Mond scheint, weil der Mond scheint eigentlich gar nicht, also der von sich aus, von seiner Kraft aus. Er spiegelt das Sonnenlicht zurück. Paulus formuliert weiter. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Und hier verlässt uns das Bild vom Spiegel wieder. Denn sobald man nicht mehr vor dem Spiegel steht, wird man auch nicht mehr im Spiegel gespiegelt. Und sobald man das Licht weg hält vom Spiegel, wird es auch nicht mehr zurückgeworfen. Es geht jetzt also hier um eine Umwandlung, eine Veränderung. Wir nehmen eine bestimmte Gestalt an. Wir verändern unsere Gestalt. Und nicht unsere körperliche, sondern unsere seelische Gestalt. Man hat ja zu allen möglichen Zeiten versucht, so das Göttliche auch in der menschlichen Physis zu zeigen, zum Beispiel im Olymp. Ja, also da hat man versucht, göttliche Eigenschaften auf Menschen zu übertragen. Und auch die griechischen Götter hatten menschliche Gestalt, aber in so super optimierter Form. Und es gibt ja auch heute ganz viele Schönheitsideale, gab es auch schon zu allen Zeiten. Das ist damit nicht gemeint. Wir verwandeln uns nicht in ein bestimmtes Schönheitsideal, sondern es geht um unser Inneres. Und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass man es uns auch nach außen hin ansehen kann, wenn wir in Gottes Ebenbild verwandelt werden. Aber dazu später vielleicht mehr. Das Ebenbild, das wird hier erwähnt. Und das klingelt vielleicht bei dir eine Glocke hin zum Schöpfungsbericht. Denn auf den ersten Seiten der Bibel kommt das Ebenbild Gottes, so wie es ursprünglich gedacht war, zur Sprache. Als Gott die Welt schuf, da machte er alles gut, aber den Menschen machte er sich ähnlich. Eine Stufe besonderer als alle anderen Geschöpfe. Besonderer als die Tiere, besonderer als die Pflanzen. Und dann kam die Sünde in die Welt. Und da war es aber dann erstmal vorbei mit der Ebenbildlichkeit. Die Sünde machte uns eher zu so einer schlechten Karikatur unseres Schöpfers. Wo man so ein bisschen irgendwie erkennen kann, ah, das könnte doch daher kommen, das könnte doch damit gemeint sein. Aber es war nicht mehr die Ebenbildlichkeit. Aber der neue Bund, den Jesus bringt, der bringt eben Freiheit von der Sünde, die die Ebenbildlichkeit unmöglich gemacht hat. So dass wir zurückkommen können zur Ebenbildlichkeit. Wie zeigt sich denn diese Verwandlung in unserem Leben? Verwandlung ist ein Prozess, der bei wenig beginnt und dann immer mehr wird. Das weiß Paulus auch. Er schreibt, wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Und wenn du eher eine Lutherbibel liest, dann kennst du die Formulierung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ehrlich gesagt ist das eine Formulierung, die in meinem Kopf aber nie Sinn gemacht hat. Jetzt habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Es macht Sinn. Wenn du Christ wirst, dann entscheidest du dich für diese Beziehung zu Jesus, du tust Buße, du trittst in diesen neuen Bund ein und du darfst anfangen, Anteil an der Herrlichkeit zu nehmen. Das bedeutet, du bekommst ein bisschen Herrlichkeit und dann wird es immer mehr. Darauf folgt noch ein bisschen mehr Herrlichkeit und noch ein bisschen mehr Herrlichkeit, immer mehr. Das hat was mit Wachstum zu tun, mit Lernen, mit Reifen, mit Weisewerden. Und dieses Christwerden, das ist der Anfang von einer ganz langen Reise. Das heißt, wenn wir Christ werden oder Christin, dann begeben wir uns auf eine Reise, die hier auf Erden immer weiter fortgeführt wird. Also es ist dann nicht so eine Endstufe, die du dann schon erreicht hast, sondern es ist etwas, was sich weiterentwickeln darf. Fühlst du dich so, dass du dich weiterentwickelst in deinem Glauben und in deinem Gott ähnlicher werden? Wirst du ihm immer ähnlicher? Ist jetzt auch egal, wie lange du schon mit ihm unterwegs bist. Von nun an gehören nämlich Lernen und Wachsen und Verwandeln zu deinem Leben. Das ist ein Prozess und kein statischer Zustand. Das sagt uns dieser Text und das wirft vielleicht auch auf dein Christsein ein neues Bild, was dich herausfordert. Ich beobachte Lernen in meinem Alltag ziemlich viel. Ich habe ja schon erwähnt, meine Kinder sind 1 und 3 und die lernen am laufenden Band. Motorisch, beim Verstehen, sprachlich. Wie oft gestern Melody versucht hat, eine bestimmte Auflistung aufzuzählen. Es war so lustig, wir haben uns am Ende beide kaputt gelacht, weil sie selber gemerkt hat, wie sie das lernt. Worum ging es? Eine furchteinflößende, ich weiß nicht, es war so eine verrückte Formulierung auch, ich kann es selber gar nicht wiedergeben, aber sie hat sich so bemüht, es auszusprechen und es dann in der richtigen Reihenfolge auszusprechen, habe ich richtig gesehen, wie sie lernt. Und dann ist es ja so, Die Kinder schauen sich etwas an, was sie gerne lernen möchten. Ah, der kann den Ball durch die beiden Beine von dem Stuhl schießen. Dann ahmen sie das nach, in einer bestimmten Bewegung oder ein bestimmtes Wort. Und dann werden sie immer präziser. Vielleicht funktioniert es auch schon mal. Dann testen sie. Oh, sie versagen. Es klappt dann ständig nicht. Sie testen wieder. Je nach Kind erleben sie dann schnell Frust oder etwas später Frust. Das ist unabhängig von der Entwicklungsstufe. Und dann erleben sie Erfolg. Dieses Strahlen, wenn sie was geschafft haben. Wachstum. Und dann ist es ganz schnell so, die machen das dann nicht ganz, ganz oft meistens, sondern die suchen sich direkt das nächste Ziel. Das gehört dann einfach so zum Paket mit dazu, das, was sie gerade eben gelernt haben. Sie wählen dann das nächste Ziel. Und je nachdem, wie du so drauf bist, ist es vielleicht schon eine Weile her, dass du was Neues gelernt hast. Und auch eine Weile schon her, dass du eine Verwandlung irgendwie zulassen kannst. Denn da müssen wir uns irgendwie auch so ein bisschen von unserer, müssen wir auch gnädig sein zu unserer Persönlichkeit, weil es gibt auch so Typen, die lernen total gerne was. Ich habe auch eine Freundin, die hat ganz viele Lerndinge parallel am Laufen. Sie lernt dann häkeln und fermentieren und auch noch eine neue Sprache. Alles parallel zum normalen Leben. Und dann gibt es Personen, die haben damit schon aufgehört, als sie 18 waren. Das Gute ist noch dieser Halbsatz, der hier dabei steht. Auf den möchte ich jetzt mit euch den Blick richten. So, wie es der Geist des Herrn bewirkt. Ah, wer ist denn hier der aktive und wer ist denn hier der passive Part? Der Geist des Herrn bewirkt die Verwandlung. Puh. Also, du darfst den Geist des Herrn diese Verwandlung auch bewirken lassen. Du musst es nicht selber schaffen. Dieser ständige Verwandlungsprozess, wo wir immer mehr zur Herrlichkeit Gottes kommen, da müssen wir uns vielleicht auch noch fragen, wie zeigt sich das denn dann? Ist das jetzt nur was, was meiner eigenen Bewertung gegenüber irgendwie dann Bestand haben muss oder kann man das tatsächlich sehen? Und ich würde sagen, wir können Eigenschaften erkennen in Menschen, die Gottes Herrlichkeit widerspiegeln und die zeigen sich dann in Charaktereigenschaften Gottes, die sich tatsächlich in Menschen widerspiegeln. Und ich habe euch ein paar mitgebracht. Zum einen zum Beispiel Integrität. Integrität bedeutet, du bist montags derselbe wie mittwochs und samstags derselbe wie sonntags. Es bedeutet, du sagst dem einen das und dem anderen sagst du dasselbe, angemessen an das, was diese Person hören sollte. Aber du widersprichst dir nicht selbst. Integrität bedeutet, du darfst dich weiterentwickeln, aber du bist glaubwürdig. Glaubwürdigkeit ist etwas, was wir uns bei Gott abgucken können. Denn, wie ich schon gesagt habe, er ist und bleibt derselbe und er ist trotzdem ein liebender Vater und ein lebendiges Gegenüber für uns. Und für ihn ist es kein Widerspruch, auch gnädig zu sein, geduldig zu sein und trotzdem immer derselbe zu sein. Wir dürfen Demut lernen. Demut bedeutet, dich selbst nicht für wichtiger nehmen, als du bist. Dir deiner Position auch bewusst zu sein und mal auch den Mund zu halten an einer Stelle, wo dir der Impuls vielleicht gerade sagt, oh, da ärgere ich mich jetzt aber tierisch drüber, da würde ich jetzt gerne mal nochmal einen draufhauen. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber vielleicht auch das. Aber Demut ist eine wunderschöne Eigenschaft Gottes, mit der wir uns gar nicht so häufig beschäftigen, finde ich. Wir dürfen Gerechtigkeit erleben in unserem Leben, was eine wunderschöne Eigenschaft Gottes ist und die darf sich auch in seiner Herrlichkeit in dir und mir widerspiegeln. Gerechtigkeit bedeutet, dass wir einstehen für Menschen, die ungerecht behandelt werden, dass wir einstehen für Ungleichgewicht oder wo wir merken, dass Menschen diskriminiert werden. So ein Gerechtigkeitssinn kann auch ganz schön unangenehm sich anfühlen, weil man da vielleicht fast so eine Wut erlebt. Aber es ist dann eine gute Wut, die hat Gott auch. Er ist ein Gott, der gerecht ist. Gnade und Barmherzigkeit habe ich schon genannt. Das ist Gottes Name und es ist Teil seiner Herrlichkeit und es darf auch Teil deines Wesens werden. Du darfst barmherzig sein mit dir selbst Das fällt uns meistens noch schwerer als mit anderen, aber auch mit anderen. Und wir dürfen die Wahrheit lieben. Das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn sich in unserer Familie vielleicht bestimmte Strukturen eingespielt haben, wo man nicht so redet über das, was wirklich gerade dran ist oder das, was man wirklich empfindet und fühlt. Da muss man auch gnädig sein mit sich selbst und mit anderen, weil man dann irgendwie einen Weg finden darf, über solche Dinge zu sprechen. Aber ich möchte euch ermutigen, das ist jetzt kein leeres Gerede, es ist die Wahrheit. Es ist tatsächlich unsere Realität, weil wir Anteil an seiner Herrlichkeit nehmen, dürfen wir auch Anteil an seinen Charaktereigenschaften nehmen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ein bekannter Evangelist, der im afrikanischen Raum hauptsächlich tätig war, wurde eingeladen nach Indien. Indien, ein Land voll Hinduismus, Buddhismus und wahrscheinlich auch ziemlich vielen anderen dunklen Mächten. Er wird abgeholt am Flughafen von geistlichen Leitern und Menschen, die er dort treffen soll, und läuft mit ihnen schon ein kleines Stück. Und eine der ersten Dinge, die jemand zu ihm sagt, ist: Hey, spürst du sie? Spürst du die Dämonen? Und er ist ganz selbstbewusst und sagt: Na, hier wo ich bin, da ist nur Jesus. Das bedeutet nicht, dass die Dämonen nicht da waren, dass die schlechten Kräfte nicht da waren, aber dieses Selbstverständnis, dass die Herrlichkeit in dir lebt, das darfst auch du haben. Das fand ich wirklich toll. Das ist eine Realität in deinem Leben. Die war so überwiegend, dass er eben keine Furcht hatte. Unser Alltag besteht ja wahrscheinlich aus vielen Situationen, wo wir die einzigen Christen sind. An deinem Arbeitsplatz vielleicht, im Verein, geh mal so durch, was sind so deine Räume im Leben, dein Studium, vielleicht auch in deiner eigenen Familie. Und stell dir vor, Christus in mir, er bringt durch mich seine Herrlichkeit hierher. Wo ich gehe, wo ich bin, da bringe ich den Frieden Gottes mit hinein. Wow. Und es ist tatsächlich erstmal egal, was du sagst und tust. In dir, in deinem, dass du dort anwesend bist. Das ist die reale Anwesenheit der Herrlichkeit Gottes, auch dort, wo du gehst und stehst. Der Friede Gottes, denn Jesus ist in dir und er ist der Friedefürst. Wir dürfen ihn bitten, diese Realität auch zu erleben. Ihn bitten, mit dieser Realität mutig durch die Welt zu gehen. Und ihn bitten, das Licht zu anderen zu tragen und seinen Lichtkegel, was ja auch so ein Versuch ist, die Herrlichkeit irgendwie darzustellen, dass wir diesen Lichtkegel scheinen lassen. Ohne Druck, ohne Angst, in Freiheit. Denn ihr erinnert euch, da wo der Geist des Herrn ist, da herrscht Freiheit. Ich komme zu einem letzten Punkt und ich möchte den Blick noch einmal darauf richten, was wir trotz dieser Herrlichkeit im Alltag erleben. Denn wir sind ja weiterhin im Diesseits und wir sind in einem Verwandlungsprozess und wir werden auf Erden nicht die Vollendung erleben. Wir erleben trotzdem noch Sünde und Brüche. Wir erleben Schmerz und Leid, der eine mehr, der andere weniger. Wie kann das sein, dass wir so viele Schmerzen erleiden müssen? Wie kann das wahr sein, wenn ich Woche für Woche neue Verletzungen davontrage und meine Wunden vielleicht nicht mal ernst genommen werden? Wie kann das wahr sein, wenn ich ständig an mir selbst oder an anderen verzweifle? In all dem, was du erlebst, da gibt es immer wieder eine Perspektive, die dir die Herrlichkeit Gottes geben möchte. Die macht den Umstand nicht besser, das möchte ich nochmal klarstellen. Du hast trotzdem Schmerzen und du leidest trotzdem und vielleicht ist die Beziehung, an der du am meisten leidest, auch lange noch nicht geheilt. Aber es gibt Zeichen Gottes Herrlichkeit auch im Leid. Und zwar, wenn du immer wieder versagst, dann glaube ich, dass es dir hilft, wenn jemand anderes dir zuspricht oder du selbst auf den Gedanken kommst: Hey, das ist nicht schlimm, du darfst lernen. Wenn ich sehe, wie mein Kind verzweifelt, weil es etwas nicht hinbekommt, dann sage ich: Hey, versuch's nochmal, du kannst das lernen. Und ich sage nicht, wenn der Turm umgefallen ist, wow, toll, der ist umgefallen, das wäre ja blöd. Ich sage, oh Mann, wie blöd, dass der umgefallen ist. Komm, probier's nochmal, du darfst es lernen. Ich kann sagen aus meiner eigenen Erfahrung, dass es mich das immer sehr ermutigt hat, wenn mir jemand gesagt hat, guck mal, du bist in einem Prozess. Und das bedeutet, du bist jetzt nicht mehr an dem Anfang, du bist aber auch noch nicht in der Perfektion angekommen, aber das ist auch nicht der Anspruch. Du darfst lernen. Und wenn du vor allem an dir selbst verzweifelst, dann darf ich dir sagen, du darfst lernen und besser werden. Und ja, es gibt dann immer noch Dinge, die du nicht kannst, aber es gibt auch immer Dinge, die du schon gelernt hast. Wir dürfen auch Fehler eingestehen. Oh, und ist das erleichternd, oder? Also ich bin froh, dass ich in einer Ehe lebe, wo ich meinen Fehler eingestehen darf. Oh, es fällt mir manchmal richtig schwer. Ich habe da wirklich blöd reagiert. Ich habe da etwas nicht so gemacht wie abgesprochen. Das tut mir leid. Das eingestehen zu dürfen und zu merken, dass Raum ist für Vergebung, das tut gut. Wir dürfen um Vergebung bitten. Ich bin gerade schon ein bisschen vorgegriffen. Wir dürfen um Vergebung bitten, denn wir müssten nicht um Vergebung bitten, wenn hier auf Erden alles gut wäre und wenn wir immer nur alles richtig machen würden. Davon kannst du dich verabschieden. Du machst nicht immer alles richtig. Aber du musst nicht alleine bleiben mit deiner Sünde, mit deinen Fehlern. Du darfst um Vergebung bitten. Und du musst dein Leid und deinen Schmerz auch nicht kleinreden. Ach ja, ist ja nicht so schlimm. Anderen geht es noch viel schlimmer. Na, bei dir geht es auch nicht gut. Und du leidest daran. Und du darfst dir Trost zusprechen lassen. Du darfst auch mal dich ausruhen. Du darfst auch mal fernbleiben, wenn du dich sonst herquälen würdest. Denn es ist in Ordnung, weil Leid und Schmerz wahr sind und real sind. Und kein Christ heilig ist dadurch oder heiliger ist oder besser ist dadurch, dass er dann in den Gottesdienst kommt, obwohl er eigentlich hier gleich vom Stuhl fallen würde. Es ist okay, wenn man mal eine Pause einlegt und wenn man anerkennt, dass Vergänglichkeit und Schmerz und Leid und Krankheit leider Teil unserer Realität sind. Vielleicht ist es im Umkehrschluss für dich aber erleichternd und ein Zeichen Gottes Herrlichkeit, von Gottes Herrlichkeit, dass dir das jemand sagt, dass es in Ordnung ist, auch mal schwach zu sein. Denn nicht wir bewirken die Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sondern es bewirkt der Geist Gottes. Ich glaube, dass dort, wo die Herrlichkeit Gottes immer mehr Anteil hat in unserem Leben und mehr Gestalt annimmt, da wird die Finsternis fliehen vor dem Licht. Da gibt es spannende Geschichten, die Menschen erlebt haben. Dass dort, wo wir sind, die Herrlichkeit Gottes präsent ist. Dass die Angst flieht. Dass die Wut nicht die lauteste Stimme hat. Dass Vergebung möglich ist und Mäßigung auch möglich ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns überführt, da wo wir nicht veränderungswillig sind. Da wo wir uns noch sträuben. Da, wo wir Veränderung vortäuschen und sagen, dass wir es besser machen wollen, uns aber bewusst dann gegen das Schlechte, doch nicht gegen das Schlechte entscheiden. Der Heilige Geist ist ja dein Berater, dein Helfer, dein Tröster, dein Freund. Und wenn wir in Epheser 4 lesen, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, dann lesen das ganz viele als Anklage. Ich lade dich aber mal ein, betrüb den Heiligen Geist nicht als Anklage zu lesen, sondern auf der Beziehungsebene. Denn der Heilige Geist ist ja dein Freund und dein Tröster und dein Fürsprecher. Also jemand, der dir sehr nahe steht und wo auch viel Liebe und Zuneigung im Spiel ist. Wenn du also jemanden hast in deinem Leben, wo du das auf einer ähnlichen Beziehungsebene hast, ein guter Freund, eine gute Freundin, dein Ehepartner, dein Kind, dann möchtest du das, was du tust, doch machen, was dann dieser Person entspricht. Du willst dich doch nicht bewusst dagegen entscheiden, etwas zu tun, was dieser Person entspricht, weil du ja die Beziehungsebene pflegen möchtest. Und du möchtest dich einsetzen für eine gute Beziehung. Der Heilige Geist, der lässt uns Dinge wissen, die ihm nicht entsprechen. Und vielleicht ist das etwas, was du heute hören musst oder hören darfst. Dass wir auch Dinge in unserem Leben haben, die dem Heiligen Geist nicht entsprechen, gegen die wir uns bewusst entscheiden dürfen. Zum Beispiel ein Leben voller Lüge, voller Zorn, voller falscher Zorn, voller Diebstahl, voll fauler Worte, Bitterkeit, Wut, Geschrei, Lästerung, Bosheit, Sexualität außerhalb der Grenzen Gottes, Gier oder falsche Lässigkeit. Das ist natürlich jetzt eine ganze Liste. Aber es sind alles Dinge, die dem Heiligen Geist nicht entsprechen, die unsere Beziehung zu ihm stören. All diese Dinge dürfen wir abgeben und Vergebung dafür erbeten. Und Gott wird uns voller Gnade und Barmherzigkeit vergeben und uns geben, was wir brauchen. Er will dich und mich weiter erfüllen mit seiner Herrlichkeit und er sehnt sich danach, dass wir seine Herrlichkeit und seinen Glanz in die Welt bringen. Lass den Heiligen Geist dein Leben verändern, dir helfen, Gottes Herrlichkeit immer mehr wieder zu spiegeln und dich darin sogar verwandeln zu lassen. Hier im Gottesdienst kannst du auch Schritte gehen in diese Richtung, die dazu beitragen, dir zu helfen und über die sich der Heilige Geist freut. Du kannst in Lieder einstimmen. Das sind gesungene Gebete. Du kannst Gebete feiern. Wir wollen später eine Gebetsgemeinschaft haben, wo wir laut oder leise beten können. Auch das ist ein Schritt in diese Richtung. Wir feiern auch das Abendmahl heute. Das habt ihr schon gesehen. Und das Abendmahl verspricht uns und erinnert uns an Jesu Vergebungstat. Wir tun auch Buße vor Gott. Das bedeutet, dass du Gott sagen darfst, wo du Fehler gemacht hast. Und wenn es dir leichter fällt, das einer Person gegenüber zu sagen, dann kannst du das gerne tun. Du kannst gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und wir können gemeinsam beten und um Vergebung bitten für das, wo wir Vergebung brauchen. Teil dieser Umwandlung ist auch Dankbarkeit. Und Dankbarkeit kann ja auch Teil des Gottesdienstes sein. Du darfst Gott deinen Dank ausdrücken, wenn du erlebt hast, dass du dich verwandelst. Dankbarkeit schafft Raum für mehr Herrlichkeit und ich lade dich ein, ihm dafür zu danken, für etwas, was er vielleicht in dir schon bewirkt hat und verändert hat. Wir singen jetzt vor dem Abendmahl noch das Lied Zwischen Himmel und Erde. Denn diese Zwischenzeit, in der wir leben, die kann schmerzen. Sie ist aber unsere Realität und der Schmerz ist ein Zeichen von Gottes Herrlichkeit in dir. Ein Zeichen der Sehnsucht nach der Ewigkeit. Im Abendmahl erinnern wir uns danach dann in Wein und Brot an das, was Christus für uns getan hat, um die Herrlichkeit allen zugänglich zu machen, die ihm folgen. Glauben ist ein Geschenk und dieses Geschenk nehmen wir voller Dank an. Ich bete, Gott, deine Gnade und Barmherzigkeit sind jeden Tag neu und jedes Mal überwältigend. Und sie lassen uns staunen. Wir wollen jetzt in Liedern auf dich schauen, zu dir beten. Danke, dass du unsere Gebete hörst, dass wir das Abendmahl feiern dürfen und dass du mitten unter uns bist. Amen.